ARD.
Es gibt manche Sachen, da muss man sagen, ich liebe dich als Mensch, aber mit der Meinung kommen wir nicht zusammen. Und der Status ist langsam bei manchen Gruppierungen dann doch erreicht. Und da denke ich, was siehst du? Warum wirst du so geprägt und ich so? Und wie können wir uns da wieder zusammensetzen?
Und warum sind wir so dolle polarisiert? Ich mag das nicht so gern, wenn Leute sagen so, ey, ich will mich damit überhaupt nicht beschäftigen mit dem ganzen Kram. Weil ich mir schon irgendwie denke, ja, es ist aber gerade eine Zeit, wo wir uns damit irgendwie beschäftigen müssen.
Und du bist ja unweigerlich ein Teil davon.
Genau. Ich finde das sehr, sehr wichtig, ja.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Joris
und Ariane Alter. Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Hallo. Und man hört es ein bisschen an unseren Stimmen. Finde ich ja sehr interessant auf der Suche nach einem Freund. Es ist der Morgen.
Es ist der Morgen.
Mhm.
Ja, man und hört das so ein bisschen an unseren Stimmen.
Ein bisschen. Und da lernt man sich ja auch nochmal ganz anders kennen.
Das stimmt. Du meinst jetzt olfaktorisch, oder?
Mhm.
Ja, aber ich habe mir noch frisch geduscht.
Aber auch von der Mut.
Ach so, ja.
Ja, ich sage erstmal hallo, hallo, ihr da draußen. Wir werden hier heute zum dritten Mal noch mehr Freunde. Ihr seid herzlich eingeladen, zuzuhören und auch mitzumachen.
Auch MitfreundInnen zu werden.
Genau.
Ja.
Und da steigen wir doch mal gleich rein. Brauchst du irgendwas morgens, ohne dass es nicht klappt?
Also, ich bin so ein Typ, ich dusche wirklich jeden Morgen.
Mhm.
Ich werde dadurch, glaube ich, nochmal so ein bisschen wacher.
Mhm.
Und Kaffee. Wie ist es bei dir?
Ich dusche jetzt nicht mehr. Ich habe nämlich mal eine Reportage gemacht übers Duschen. Da musste ich 2 Wochen lang einmal die Woche duschen. Und da dachte ich, oh, das wird nicht gut. Und dann ist mir aufgefallen, hat keiner gemerkt. Ich habe wirklich mehrere Leute, sehr enge Freunde, auch an mir riechen lassen, um auch wirklich klarzustellen, dass es nicht nur von mir ein Eindruck ist. Und dann ging das ganz gut, denn es gibt Studien, unter anderem von der TU München, die besagen oder beweisen, dass wenn du einmal, gut, ich dusche öfter als einmal und duschen ist ja auch nicht waschen. Ja? Man kann sich ja waschen, ohne zu duschen.
Das
ja?
stimmt. Du meinst mit Waschlappen und so,
genau.
Katzenwäsche, sagt man.
Genau, so wie so ein 5-Jähriger stehe ich wieder da mit einem kleinen Waschlappen und denke mir auch, Mensch, das aber, da fühle ich mich wieder wie 1991. Es ist nämlich so, dass die Bakterien, die guten Bakterien auf unserer Haut durch diese ganzen Tenside weggewaschen werden. Und diese Bakterien sind dafür da, uns gesund zu halten.
Mhm.
Und es gibt Studien, die beweisen, dass Menschen, die einmal die Woche, also diese Kontrollgruppe und die Nicht-Duschen-Gruppe, hat einmal die Woche geduscht und war signifikant weniger erkältet, als die, die täglich geduscht haben. Jetzt ist es natürlich aber auch sehr schön. Ja? Deswegen habe ich etwas aufgegeben, was ich sehr schön finde.
Aber Wahnsinn, das finde ich wirklich sehr, sehr interessant am frühen Morgen, weil also bei mir ist es so, ich brauche das auch, um wach zu werden so ein bisschen. Ich versuche natürlich immer kürzer zu duschen und ich dusche auch jeden Morgen dann kalt.
Genau. Finde ich doll.
Findest du doll?
Finde ich doll.
Ja,
ist ein bisschen
doll.
Wie wenn jemand sagt, ja, ich mache einmal im Jahr so einen Marathon, das brauche ich einfach.
Das brauche ich, einmal die Woche.
Du, wenn ich keinen Sport mache, dann fühle ich das irgendwann, habe ich auch noch nie verstanden.
Nee, aber es ist interessant, wirklich Katzenwäsche kenne ich natürlich auch noch von früher und ich habe auch das Gefühl, es wäre natürlich auch wesentlich besser für die gesamte Menschheit, wenn wir so viel Wasser sparen würden.
Gut, dann muss man dazu sagen, ich liebe lange duschen und dann,
das ist, du kompensierst
wenn ich,
das.
Genau,
okay.
Ich glaube nicht, dass ich so viel dann am
Das heißt Ende, auch deine Bakterien, die du die Woche lang geschont hast,
zack,
sind dann definitiv weg.
So. Die sind dann alle weg. Und das, das brauche ich. Morgens Schlummertaste finde ich eine gute Sache.
Wie oft ist es bei dir der
Einmal.
Fall? Einmal.
Da versuche ich mich da zu disziplinieren.
Aber du hast so Schlummern eingestellt, dass dann 1,5 Stunden später erst wieder
das
aber du brauchst
Minuten,
nur einen.
Das braucht ja kein Mensch.
Ja.
Das finde ich eine gute Sache.
Okay.
Und das war's.
Langschläferin kannst du logischerweise nicht mehr sein als Mutter.
Das ist eine schwierige Sache. Also ich habe überhaupt kein Problem, früh aufzustehen. Aber immer war auch eine Umstellung.
Ja, vor allen Dingen, dass man muss, ne? Also
genau.
nicht nur aufstehen muss, sondern was ich so, ich kenne das auch so, wenn ich jetzt irgendwie früh aufstehe Und man hat so kurz nochmal so ein bisschen Zeit für sich, kann das ja auch so einplanen. Mhm. So, aber wenn natürlich du einfach aufstehen musst und dann auch direkt irgendwie
auch Vollgas
auch gebraucht wirst, ja, sage ich mal. Das ist natürlich eine Umstellung.
Ich habe mir auch gedacht, es wird ja sicherlich so sein, dass man in einer gleichberechtigten, tollen Beziehung lebt. Und dann kann ja der andere auch mal übernehmen. Ne? Dass man das so geben und nehmen, jeden Samstag abwechseln kriegst du oder ich. Wenn da nicht dieser Mensch wäre, der sich gedacht hat, hier wird sie überhaupt nicht aufgeteilt. Wir sitzen alle zusammen am Frühstückstisch. Das sehe ich nicht, dass die Mutti hier im Bett bleibt. Und dann kann das da gleichberechtigt sein, wie es will. Dann sitzt man da zu dritt und denkt sich, oh Gott, musste es so lange dauern. Also die letzte halbe Stunde hätte ich mir auch schenken können. Das ist immer sehr herausfordernd.
Ich verstehe, aber eigentlich ist das sehr, sehr schön. Das heißt, ihr habt am Wochenende das Ritual, ihr frühstückt dann zusammen.
Ja. Mhm. Na, es kommt jemand erst rein und schreit, aus der Büchse!
Und dann, dein Mann, logischerweise.
Genau, der ist ja auch, entschuldige, jetzt du nicht auch noch. Und dann ist man dann ziemlich schnell sehr frisch.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, cool. Bei mir muss dann mal Pfannkuchen machen. Wochenends werden Pfannkuchen eingefordert.
Oh, das finde ich aber gut.
Genau, ich finde das ehrlich gesagt auch gut.
Machst weil du gute Pfannkuchen?
Ich glaube ja. Mhm. Doch, ich würde sagen, ja.
Hast du so ein Signature-Ding? Machst du da eine Prise Zimt rein?
Also tatsächlich ist es so, es gibt verschiedene Arten von Pfannkuchen, musst du wissen. Und ich spreche jetzt nicht über die Berliner Pfannkuchen, sondern ich spreche über die allgemeingültigen Pfannkuchen.
Die in der Pfanne, die
genau.
Crepes.
Genau, ja, so ein dickerer Crepe. Mhm. Und zwar gibt es die Möglichkeit, die mit ein bisschen Mineralwasser zu machen, also mit sprudelndem Wasser. Dann werden sie puffiger, dann werden sie so ein bisschen, wie sagt man denn, luftiger, ne?
Ja,
so ein bisschen, da kommt
so
ein bisschen leichter, was rein.
Bisschen, ja.
Genau. Oder es gibt sie, wenn ich sie deftig mache, dann mache ich wiederum kein Mineralwasser rein, sondern ausschließlich Hafermilch. Mhm. Und dann werden sie flacher, aber deftiger. Und dann kann ich zum Beispiel noch manchmal wirklich, mache ich wirklich mit in den Teig ein bisschen Zucker und Zimt schon in den Teig mit hinein.
Aha.
Das ist wahnsinnig lecker, wenn man es süß mag. Und ansonsten gibt es auch zum Beispiel die eingebackene Variante mit Käse und Pesto. Dazu musst du unbedingt das mit etwas Schärfe nehmen, Paprika-Pesto. Und dann auch ein bisschen Chiliöl mit drauf und sowas. Ein bisschen lecker Pfeffer, ein bisschen Salz einrollen in der Pfanne.
Das finde ich gut.
Ja.
Es gibt auch.
Die sind allerdings nicht so beliebt bei jüngeren Menschen, sondern das dann eher so für PartnerInnen.
Das ist dann advanced, ne? Da muss man auch ein bisschen Lebenserfahrung mitnehmen.
Da ist nichts Süßes
mitnehmen.
Mit bei, genau. Und das dann gibt es jetzt, ich habe so eine Pfanne mir noch gekauft, so, wo die ganz viele ganz kleine Pfannkuchen dann reinkommen.
Ah, das finde ich auch schön.
Das ist der Hit. Das heißt, du hast so ganz, ganz viele ganz kleine.
So Blini-artig.
Ja, weiß ich nicht.
Diese kleinen russischen
Blini.
Man macht sonst ein bisschen Creme Fraiche und ein bisschen Kaviar drauf, wenn man mal den Taui nicht hat auf dem Tisch.
Genau, das wer den Taui nicht ehrt, ist das ist der Blini Millionen ist nicht wert. Ja, genau.
Man sagt ja tatsächlich, dass das sehr schöne Kindheitserinnerungen macht, wenn Eltern so einen Signature-Dish haben.
Was ist dein Signature-Dish?
Gut,
nächste Frage.
Also bis jetzt ist es Bananenjoghurt. Ich muss mich da noch ein bisschen reinpedern. Ich habe sehr, München hat mir mein Kochen genommen. Ich habe ja meinen Mann durchs Kochen, ich sage, bekommen. Ich hatte eine sehr gute Pasta-Variante mit selbstgemachter Pasta. Und da kann man gar nicht anders, als sich in mich verlieben. Diese Geheimwaffe habe ich bei diesem Mann angewandt und die wirkt noch heute. Und dann bin ich nach München gezogen und in München waren ja, oder sind auch immer noch, Berlin zieht an, die Mieten sehr deftig. Und dafür wird es dann gar nicht so deftig in der Küche. Das wird alles ein bisschen kleiner. Dann habe ich meine Passion fürs Kochen aufgegeben. Und das hält bis heute an. Ich bin aber sehr gut im Abschmecken. Da werde ich oft gefragt. Und was mache ich oft und gut? Ach du meine Güte. Ich kann sehr gut so Büchermüsli-artige Frühstücke machen. Also mit Nüssen und dann so eine kleine Porridge. Nelke kann auch mal rein. Und dann, ich habe zum Beispiel Sirup gemacht. Das ist aber nichts für Kinder. Ich mache jetzt mittlerweile so Sirup selber für Kaffee. Zum Beispiel Wacholder-Sirup.
Das tust du in deinen Kaffee rein.
Genau. Das Wacholder, es klingt krass, aber wenn du es isst, dann hast du das Gefühl, ja, es schmeckt schon anders als Zucker. Aber so richtig weiß ich auch nicht, was es ist. Deswegen, Wacholder zieht nicht so richtig in den Zucker rein, habe ich mir das Gefühl. Und dann auf den Schaum, muss er natürlich Milch sein, auf den Schaum rosa Pfeffer. Macht's mal. Doll.
Also du sprichst natürlich jetzt gerade mit jemandem, der sehr in diesem Espresso-Game drin ist.
Ich weiß. Mhm.
Und ich glaube, alles, was irgendwie so, also ab schon Kakaopulver über irgendwie Cappuccino rüber, bin ich raus.
Es muss ganz plain sein.
Natürlich.
Ist es, ich habe ja auch gehört, ich habe ja ein bisschen recherchiert, dass du da wirklich sehr tief in der Materie drin bist. Und da frage ich mich, versaut man sich den Geschmack
außerhalb
untenrum?
Des Hauses.
Also, beziehungsweise unten, also im Sinne von.
Nee, hör auf, bitte.
Das Niveau. Also, dass du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel bei.
Untenrum und Niveau selten in einem Satz
auch,
gehört.
Auch. Ja, schade, finde ich, schade. dass man quasi nicht mehr so viel Kaffee konsumieren kann, weil tendenziell das Niveau steigt und damit natürlich auch.
Ich verstehe, worauf
bei
du hinaus willst.
Bei der Hannelore, die dann jetzt ihren Filterkaffee anbieten möchte, du denkst, oh, das ist ja wirklich unerträglich, leider.
Also ich habe eine Journey hinter mir. Als ich angefangen habe zu studieren in Berlin, habe ich immer gedacht, es wäre was wahnsinnig Exquisites. Ich hatte da nicht so ganz so viel Geld und dann habe ich mir gedacht, jetzt, wenn ich mir richtig was gegönnt habe, ich mir den Instant-Kaffee von einer bestimmten Marke gekauft. Ach. Weil ich dachte, oh Mensch, hier, das ist so. Es hat 6 Euro gekostet. Und ich habe wirklich damals auch, weil ich das nicht anders kannte, wenn FreundInnen da waren, habe ich das so wirklich gedacht, ich mache hier einen guten Kaffee.
Okay.
Also wirklich so, von da habe ich gestartet. Mhm. Weißt du, von da bin ich los. So. Started at the bottom, now we're here. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, für mich so, dass ich doch immer noch jegliche Art von Bürodiesel auch zu schätzen weiß. Mhm. Aber es stimmt schon, natürlich hast du recht. Ich glaube, es ist mit allen Dingen im Leben, mit denen man sich irgendwie intensiver auseinandersetzt, dass man natürlich dann Unterschiede erkennt, die man vielleicht vorher nicht so gehabt hätte. Und das ist schon auch manchmal so, dass ich mich eher, wenn ich in ein Café gehe, also wenn ich jetzt bei Tante Irma irgendwie meinen Bürodiesel trinke, dass ich dann da den Anspruch hätte, das muss jetzt aber so und so schmecken, sondern ganz im Gegenteil, eher dann, wenn ich viel Geld für einen Kaffee ausgebe und ich nippe daran und merke schon, boah, der ist viel zu heiß oder sowas, weil Cappuccino beispielsweise, die Milch darf gar nicht so heiß erhitzt werden. Mhm. Und ich frage mich immer, wie diese Cafés dann das machen, weil das ist dann eher so, dass ich mich dann darüber ärgere ein wenig und denke, das ist jetzt irgendwie, dafür gebe ich jetzt so viel Geld aus.
Bin ich anders und denke mir, den Bürodiesel kann ich dann nicht mehr.
Echt, ja?
Ja.
Aber es
dann
ist ja eine ganz andere.
Ich lieber gar nicht. Ist nicht böse gemeint, aber denke mir, oh, nee.
Es ist aber eine andere Art von Kaffee. Es ist auch eine andere Art der Zubereitung. Also
und
eine
Espressomaschine.
Ich
aber
nicht
so viel drin.
Ja, eine Espressomaschine ist ja, eine Espressobohne ist anders geröstet und jetzt so tief drin bin ich dann auch nicht, dass ich da viel mehr drüber reden könnte. Aber der wird ja anders zubereitet, wird ja mit viel Druck quasi dann. In 22 bis 30 Sekunden oder so wird ein Espresso, glaube ich, zubereitet. Gefährliches Halbwissen.
Ich finde das auch sehr schwer. Ich habe einen Freund, der stellt die Kaffeemaschine um, wenn es regnet. Weil er meint,
ja, die Luftfeuchtigkeit.
Das ist ein Unterschied. Und ich denke, oi, da bin ich noch nicht.
Nee, da bin ich definitiv auch noch nicht. Also,
da werde ich auch nie hinkommen,
glaube
ich.
Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Nachteil, weil das bedeutet ja, du musst wirklich jeden Tag daran rumdrehen. Und es gibt ja auch Leute, inklusive mir, die morgens dann aufstehen und sagen, ich will einfach nur einen Kaffee haben. So, was soll das jetzt? Also das verstehe ich auch auf jeden Fall. Manchmal, aber ich finde, das ist eins dieser Dinge, wo man sich mal kurz ein bisschen Zeit nimmt und so einen Moment hat. Und ich finde, Kaffee trinken ist etwas sehr, sehr Schönes.
Das stimmt. Hast du irgendein Lebensmittel, was dein Lieblingsessen ist, was du aber nicht immer isst, sondern wo du denkst, oh, jetzt?
Ich hatte früher so ein, ich habe, wo fange ich an? Ich habe nie Sushi gegessen und war dann auf einer Promoreise in Wien. Du kennst die Stadt am Meer. Ne? Wo es den frischesten Fisch gibt. Und da habe ich das erste Mal Sushi gegessen.
Und hat es gleich
und ich fand das total
Zoom
lecker.
Gemacht.
Ja, ich fand es wirklich unglaublich lecker. Hatte dann so jahrelang das war so mein Go-To-Ding, wenn ich gedacht habe, jetzt gönne ich mir mal was, dann gehe ich mit Freundinnen Sushi essen. Und dann habe ich eine Doku gesehen. Seaspiracy heißt die.
Oh, scheiße.
Auf Netflix.
Ja, gut.
Und habe dann gedacht, scheiße, ich kann eigentlich nicht mehr ruhigen Gewissens Fisch essen. obwohl ich das ja wirklich super gerne mag. Mhm. Das heißt, ich habe immer noch diesen Hieper. Ich finde das wahnsinnig lecker, auch wenn ich auch irgendwie so ein Sushi sehe mit guten Thunfisch oder Lachs. Ich hätte da total Bock drauf, das zu essen. Aber ich glaube mittlerweile seit 3,5 Jahren
hast du nicht mehr Sushi
gegessen? Habe ich keinen Fisch mehr gegessen, ja. Nicht einen kleinen Fisch.
Du, nicht so eine kleine Makrele.
Nicht mal kleine Makrelen und du. Gar nichts. Also wirklich, ich glaube daran, das war wirklich erschreckend. In dieser Doku geht es darum, dass wenn wir diese Überfischung weiter betreiben, was wir tun, dann gibt es irgendwie bis 2040 oder sowas kein Leben mehr im Ozean.
Komplett.
Außer Plastik. Mhm.
Hey.
Which is a thing. Because there's a million ways to die. Ich bin manchmal immer, wenn ich solche Dokus sehe und dann merke, okay, ach so, ja, klar, kein Leben mehr im Ozean bedeutet auch irgendwie, dass die Temperaturen nicht mehr ausgetauscht werden und sowas. Okay, geil, dann sterben wir ja. So.
Ja.
Aber so, es gibt ja so 1 Milliarde Möglichkeiten, wie wir das hinbekommen. Und wir sind so gefühlt in sehr vielen sehr erfolgreich gerade am Fortschreiten.
Ja.
Dass wir diesen Planeten irgendwie fertig
machen.
So
schnell wie möglich.
Ja,
ein bisschen wie so ein Heroinkranker, der sich denkt, so jetzt.
Jetzt hau ich mir nochmal alles rein.
Genau.
Jetzt ist eh egal.
Ja, wo du auch denkst, Gunnar, genau. Das kriegen wir vielleicht nochmal hin. Nö, lass mal stecken. Ah ja.
Ja.
Wie kommst du damit klar?
Mit
vor allem, weil du ja auch, nee, weil du ja auch ein Kind hast.
Die Weltschmerz.
Genau.
Mhm. Boah, also ich bin mit einer Politologin zusammen. Das heißt, man kommt natürlich auch nicht darum herum. Und das finde ich auch übrigens sehr, sehr gut. Ich wollte auch Jura studieren, habe es nicht getan. Und ich glaube, es wäre auch echt viel zu schlecht gewesen, mich da jeden Tag so hinzusetzen und zu büffeln. Aber ich bin nach wie vor sehr politisch engagiert und interessiert. Und habe das Gefühl, dass ich nicht... Ich mag das nicht so gern, wenn Leute sagen so, ey, ich will mich damit überhaupt nicht beschäftigen mit dem ganzen Kram. Weil ich mir schon irgendwie denke, ja, es ist aber gerade eine Zeit, wo wir uns damit irgendwie beschäftigen müssen.
Und du bist ja unweigerlich ein Teil davon.
Genau. Und auch so diese, da gibt es ja wirklich auch wieder 1 Million Ways to Die, wie man möchte. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig, ja, mich damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig die Frage war, wie es mir damit geht. Ich finde, das hat natürlich ein sehr, sehr hohes Frustrationspotenzial, dass man irgendwie auch denkt, es kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt auch noch so passiert. Oder auch wenn ich dann meinetwegen von Böhmermann eine neue Folge sehe und denke, okay, wie kann meinetwegen der Staat an diesen Stellen so versagen? Das ist irgendwie was ich wahnsinnig erschreckend finde. Und gleichzeitig gibt es natürlich aber auch immer wieder ganz, ganz viele tolle Beispiele von Menschen, die sehr engagiert vorweggehen und Dinge bewegen oder auch, wenn man sich jetzt überlegt, ein paar Jahre zurück, die Fridays for Future-Bewegung, wo die herkam, das fand ich sehr beeindruckend, weil es ja vorher immer hieß, so, ja, die jungen Leute interessieren sich überhaupt nicht mehr. Und es gibt da schon viele Möglichkeiten, auch Leuten, selbst Autokraten, krass auf den Sack zu gehen. So. Und ich glaube, das ist natürlich irgendwie auch immer wieder dann was mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Das stimmt.
Wie ist es für dich?
Ich finde auch...
Das war jetzt natürlich gerade eine diplomatische Antwort, ne? Weil so, es gibt schon Momente, wo ich einfach denke, man... Könnte eigentlich echt den Kopf in den Sand stecken.
Tatsächlich mache ich das manchmal, um mich auch selber zu schützen. Die Idee von einigen Politikern, glaube ich, muss man gar nicht gendern, ist ja, wir beballern die Welt mit so schlechten und vielen Nachrichten, dass sie einfach lethargisch auf dem Sofa sitzt und denkt, oh Gott, ich bin ja komplett manövrierunfähig. Und das funktioniert sehr gut bei mir. Also das muss ich schon sagen, da kann ich mich dann kaum von lösen und befreien. Und deswegen habe ich jetzt eingeführt, Nachrichtenurlaube mir hier und da reinzulegen. Eine Woche mal nicht, also ganz bewusst wegschieben, was los ist und Social Media dann auch sehr schnell weiter zu scrollen, wenn überhaupt Social Media dann benutzt wird. Und das brauche ich dann fühle ich mich besser. Aber das ist natürlich dann auch nicht die Lösung quasi. Aber ich habe schon das Gefühl, zum Beispiel gibt es ja dann auch große Demos, dass das sehr viel Zuversicht und sehr viel Gemeinschaft und Liebe in einem und Hoffnung in einem stiftet, wenn man merkt, boah, so viele sind wir und so viel, also so groß ist die Welle, die sich da auch dann aus dem Bett schält. Und wir wissen alle, Demonstration ist jetzt nicht das kräftigste Tool in der Politik, aber selbst dann gehen Leute raus und das finde ich sehr schön, alleine nur erstens zu zeigen natürlich, so viele sind wir und das ist wofür wir stehen, das finde ich natürlich toll, aber auch für ineinander in der Gruppe, gegenseitig, du bist nicht alleine, weil wenn man dann vorm Handy sitzt, fühlt man sich ja manchmal doch alleine und denkt sich, bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der das gerade ganz schlimm findet? Und es kann doch nicht sein, dass wir da in so verschiedenen Welten leben und das dann live zu sehen und zu fühlen, dass man nicht alleine ist, finde ich eine gute Sache. Und die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Ich glaube, ich denke mir jedes Mal, na, aber jetzt, das muss sich jetzt noch einmal aufbäumen. Ja, ja, aber dann können wir doch uns vielleicht doch auf Liebe irgendwie einigen. Ich hoffe, dass das meine kleine Manifestation, die ich da morgendlich betreibe, dass das jetzt mal Früchte trägt.
Also ich finde, dass vieles von dem kann ich total unterschreiben. Ich glaube sogar, dass die Demonstration unbedingt eines der wichtigsten Tools ist, die wir haben. Weil ich glaube, dass dadurch schon immer auch in der Geschichte vieles verändert wurde. Und wenn die Demonstrationen groß und wichtig genug werden, zumindest der Druck sehr hoch ist, dass
sich
etwas
verändern
muss.
Es ist nicht das Mächtigste, aber es ist auf jeden Fall wichtig.
Das stimmt. Ja. Und ich glaube auch, dass es trotzdem mächtiger ist, als viele denken. Und ich glaube, was ich auch ganz interessant finde in der Zeit gerade ist, warum sind denn so Themen so wichtig und so relevant und warum hat man immer wieder das Gefühl, oh, immer wieder dieselben schlechten Nachrichten. Es gibt natürlich Ereignisse, die können wir nicht verändern, die müssen irgendwie berichtet werden, aber die Berichterstattung ansonsten ist natürlich auch so, ich fand das in der Bundestagswahl wirklich abgefahren, dass so diese Themen besetzt wurden ja von irgendwelchen eigentlich Instituten, die erforschen, was gerade wichtig für die Menschen ist. Aber das ist ja so ein Henne-Ei-Prinzip. Wenn wir natürlich nur darüber reden, dann ist das auch wichtig. Und wenn wir nur darüber reden in Mikrofone und in Fernsehkameras, dann hat das diese Relevanz umso mehr.
Ja.
Das heißt,
und dann verschiebt es natürlich auch, glaube ich, die Zahlen, was eigentlich tatsächlich passiert.
Ja, und die
passiert.
Leute haben natürlich, wenn sie jeden Tag nur mit diesen Themen konfrontiert sind, das Gefühl, dieses Thema ist sehr wichtig. Wenn wir jetzt jeden Tag über Ostereier sprechen würden, würden wahrscheinlich irgendwann die Leute das Gefühl haben, ja, Ostereier ist ein Ding. Genau so. Und ich glaube, das ist irgendwie...
Aber aber lass uns erstmal über die Ostereier, weil das wird sich dann nämlich klären. Wenn wir genug Ostereier haben, glaube ich, wäre das auch mit den Kitas.
Durch Ostereier. Ja. Ich finde auf jeden Fall, das ist irgendwie schon... Ich finde, man muss auch immer aufpassen, dass man nicht irgendwie verschwörungstheoretisch wird oder das will ich damit gar nicht sagen, sondern nur einfach, ich glaube, das ist gut, darauf ein bisschen Acht zu geben. Das heißt, wenn ich natürlich so einen Urlaub mache vom Nachrichten, wie du sagst, ist es vielleicht aus meiner Sicht natürlich etwas, was man zwischendurch machen muss, wenn man merkt, es geht einem einfach damit gerade ganz schlecht, aber das sollte man nicht zu lange machen, die Welt macht keinen Urlaub.
Ja.
Aber ich glaube, dass auf jeden Fall es wichtig ist, immer wieder zu hinterfragen, Moment mal, das, was ich da gerade lese, ist das so komplett? In welchem Medium lese ich das jetzt gerade?
In welchem Algorithmus bin ich gerade? Genau, weil ich mir manchmal wirklich Bubble. Denke, ich würde gerne mal eure Algorithmen sehen, weil das kann doch nicht sein, dass du das gleiche Bild, was ich sehe, so anders siehst. Und da würde ich gerne mal wissen, was wird dir denn ausgespielt?
Ich glaube nicht, dass ich es anders sehen will. Ich würde ja einfach die meisten Beiträge dann nicht so sehen wie du, weil sie mir nicht ausgespielt werden.
Genau, und da denke ich mir, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem.
Absolut.
Dass man sich so trennt, weil erstens sind wir anderer Meinung. Mittlerweile, finde ich, sind die Meinungen so unterschiedlich, dass man das nicht mehr tolerieren kann. Also es ist, ich finde, zwischen Freundinnen kann man sagen, ja, da ist sie ganz anders oder da ist er ganz anders, cool. Aber es gibt manche Sachen, da muss man sagen, ich liebe dich als Mensch, aber mit der Meinung kommen wir nicht zusammen. Ich kann nicht mit dir zusammenleben. Und das ist, glaube ich, der Status ist langsam bei manchen Gruppierungen dann doch erreicht. Aber
und das
ist
eigentlich so schade.
Genau, wo ist der Samen, der, glaube ich, aus Peergroups und Algorithmen entsteht? Und da denke ich, was siehst du? Also warum wirst du so geprägt und ich so? Und wie können wir uns da
und warum
wieder
sind wir
zusammensetzen?
So, warum sind wir so dolle polarisiert? Und das finde ich so spannend an dem gerade, wenn wir auch überlegen, bei uns gibt es ja viele Menschen, die in den eigenen Familien auch nicht mehr miteinander reden können. Also bald amerikanische Verhältnisse, wenn man so möchte, wo ja wirklich 50-50 ist. Soweit sind wir zum Glück noch lange nicht, aber wir sind auf dem Weg dahin und müssen da sehr achtsam sein.
Ja.
Und es gibt ja Leute, die sich dann nicht mehr über Dinge unterhalten können, weil man eben so, wie du sagst, ich kann mit dir nicht mehr reden, weil du hast diese Meinung zu diesem Thema.
Da muss ich aber sagen, das betrifft wahnsinnig wenige Leute. Ne?
Wenn man weil wir natürlich in unseren Bubbles unterwegs sind. So. Nun ist es ja aber nun mal so, dass du dir Onkel Uwe nicht aussuchen kannst, der vielleicht eine andere Meinung hat.
Ja.
So. Und wo sind die Grenzen Und wo ist es aber auch wichtig, dass man einander zuhören können muss und miteinander reden können muss. Mhm. Und ich glaube, für mich ist das große Problem, ich weiß es selber nicht, ne? Also für mich ist das große Problem diese Faktenresistenz. Mhm. Aber es ist so frustrierend, ich weiß da einfach auch nicht so richtig weiter. Und trotzdem kann ja nicht die Antwort sein, dass wir sagen, okay, dann entfolgt mich, wenn du nicht meiner Meinung bist, kann man machen. Und ich verstehe den Gedanken. Aber am Ende des Tages führt es ja nur erst recht dazu, dass die Algorithmen besser Bescheid wissen, wo die Keile zu treiben sind.
Das stimmt. Ich will nochmal klar machen, dass diese Gruppe, die bei der man sagt, da kommen wir nicht zusammen, wirklich hart recht sind. Also ja, ne, wo man sich denkt, boah, das ist menschenverachtend, das geht nicht mehr. Es gibt, glaube ich, viele in diesem Land, die tendieren zu einer Seite aus Gefühlen der Angst, der vielleicht Unwissenheit, der Unsicherheit und sowas. Und da finde ich, da müssen wir wieder zusammenkommen. Ich habe auch das Gefühl, Amerika und Trump, das ist halt richtig Kapitalismus. Ne? Das ist, also man merkt auch, also wenn ich da in New York über die Straßen gehe, denke ich mir, und das ist ja eine linke
linke Stadt mit Trump Tower.
Genau, ja. Genau. Und da gibt's auch Demonstrationen und sowas. Das ist, ich habe das Gefühl, im Land jetzt gar nicht so so normal, wie es vielleicht bei uns ist. Es hat auch einige andere Gründe. Und genau, da merkt man irgendwie, okay, das ist, wir reden hier, habe ich das Gefühl, über Kapitalismus in seiner reinen Kultur. Also jedes Land ist ein Business und da hat Empathie und Zusammenhalt gegenüber der anderen Werte. Firma ja überhaupt wenig zu tun. Außerdem ist Trump, glaube ich, eh so eine Figur, die mit Politik wenig zu tun hat. Deswegen diese Argumente, was war denn da los? Und das war ja ein Eklat. Und man versucht, das Politische zu greifen, aber man muss das finanziell greifen, ne? Und so. Und deswegen, glaube ich, ist er da sehr irritierend. Und es gibt ein Zitat, und das sagt, finde ich, alles. Und deswegen finde ich, dass alle Politiker und Politikerinnen ein emotionales, psychologisches Führungszeugnis einführen müssten. Denn er wurde gefragt bei der ersten Legislaturperiode, was hätte ihr Vater denn gesagt, wenn er wüsste, dass sie jetzt hier kandidieren als Präsident. Und dann sagte er, ich glaube, er hätte es mir erlaubt. Mhm. Und so in so einem, auf so einem Platz zu sitzen, mit dieser Macht und immer noch den Vater, dieses Damoklesschwert über sich zu haben und zu denken, bitte liebe mich einfach, da denke ich mir, das ist kreuzgefährlich für die Welt.
Das auf jeden Fall, in jedem Fall würde ich das unterschreiben, dass er kreuzgefährlich für die Welt ist. Mhm. Ich finde das, du hast absolut recht, ich glaube, es geht irgendwie da viel um Deals und um Machtstrukturen und ja eigentlich wieder lupenreinen Imperialismus so. Mhm. Nur die Frage ist ja trotzdem, wie kriegen wir das im Kleinen so hin, dass wir uns ja als, wir haben eben beide, glaube ich, festgestellt, dass die Gesellschaft wichtig ist dafür, dass man eben auch demonstrieren gehen kann und viele bleibt. Mhm. Wie kriegt man es eben hin, da wieder auch so Fakten mit reinzubringen und so? Das finde ich so wahnsinnig schwer. Ich glaube nicht, dass wir eine Lösung finden werden heute, aber
reden wir miteinander, vielleicht das.
Ich glaube nicht, dass alle wie, ich sage jetzt bewusst, Bernd Höcke unterwegs sind und wirklich ihren rechten Arm heben. Mhm. Sondern ich glaube, dass die irgendwie damit sympathisieren mit Dingen und andere Dinge einfach ausblenden. Ja. Dass sie mit bestimmten Leuten da gerade gemeinsam unterwegs sind und gemeinsame Sache am Ende machen. Mhm. Und ich glaube, darauf müssten wir uns einigen dürfen. Mhm. Und zwar alle, dass das nicht legitim ist.
Ja.
Dass das quasi gegen die Spielregeln ist.
Dass das man, darf man nicht.
Weil in dem
du
Moment,
darfst dagegen sein.
Ja, in dem Moment fällt es mir eigentlich, oder wird es mir unmöglich, mit dir zu reden. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil ich finde, man darf nicht diese Dinge auslassen.
Ja.
So.
Oder man, ja.
Schwierig.
Es ist schwierig. Und deswegen bin ich so froh, dass man dass wir nur, in Anführungsstrichen, Moderatoren und Sänger sind und nicht Politiker. Weil bei Politikern, finde ich, ist es, und Politikerinnen, ist es wie beim Licht in den Medien. Wer es nicht weiß, das Licht ist entweder gut, und dann fällt es keinem auf, weil es ja Licht an, kein Schatten, mega gut, ja, braucht keiner, oder es ist schlecht. Und dann kommen wir mal vorbei und sagen, was ist denn hier los? Aber wir sagen nie, Alter, Peter, du hast ja das Licht gesetzt. Hier fällt ja nicht ein Schatten. Ich werd verrückt, die Spitze im Haar, das sieht ja toll aus und sowas. Und so ist es, glaube ich, auch bei der Politik. Deswegen sollten wir Leute, die was gut machen,
loben.
Über den Klee loben, weil es einfach auf dem Parkett schwierig ist.
Das hast du sehr schön gesagt. Also ich finde das eigentlich, normalerweise bringen wir MusikerInnen das eher so mit ManagerInnen in Kontakt. Da ist immer so, ey, wenn den ganzen Tag alles gut funktioniert hat, fällt das ja nicht auf. Aber wehe, irgendwo ist das Bahnticket vergessen. Oder ja. man, wie soll ich denn da überhaupt jetzt hinkommen?
Genau, was soll das denn?
Genau, so, was macht ihr denn den ganzen Tag? Genau. Ich glaube, das sind so Dinge, ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und ich glaube, das ist natürlich irgendwie da auch umso wahnsinniger, ne? Dass Leute trotzdem PolitikerInnen werden.
Crazy. Ich habe einen Freund, der ist Politiker. Und da denke ich mir, was machst du da den ganzen Tag? Ja, es ist schon schwer, aber irgendwer muss es machen und wir haben ja eine gute Idee und da setzen wir uns mal hin. Ja, okay, das macht er sein Leben lang. Wie viel der Klinken putzt und mit Leuten redet und tolerant ist und aufmerksam und zuhört und nickt und sagt, ja, ich habe das verstanden, alles klar, ich nehme das mit und versuche das umzusetzen. Und dann ist es ja trotzdem begrenzt.
Naja. So, jetzt ein harter Übergang.
Ja,
Achtung, bist du bereit? Von Politikern, okay, die an falschen Stellen lachen. Wir erinnern uns, Armin Laschet.
Die
so.
Maus.
Zu ModeratorInnen und TV-WunderInnen, die gar nicht lachen dürfen.
Ah ja.
Du weißt, wo ich hin möchte?
Ja.
Ja. Möchtest du was erzählen? Ich bin nämlich wahnsinnig interessiert. Du bist in der nächsten Staffel, also bist ja erstmal 1000-Sasserin. So.
Ich kann alles.
Ja, wirklich, du kannst wirklich alles. Du kannst sämtliche TV-Formate bedienen und zwar mit links und rechts. Und du bist neuerdings in der neuen Staffel vertreten von LOL, Last One Laughing. Ich durfte meinerseits noch nicht reinschauen und ich habe aber natürlich die letzten Staffeln verfolgt. Und muss sagen.
Ich auch.
Du auch. Ich muss sagen, ich möchte alles jetzt von dir wissen. Wie ist das? Du kommst dahin. Erzähl uns von der Anreise bis zum Abflug.
Also, es ist so: das ist ja ein riesen organisatorisches Ding. Das und auch ein Riesenapparat, weil die Idee ist ja, die Leute treffen sich erst, wenn die Kamera an ist, in diesem Raum, wenn dieser Fahrstuhl aufgeht.
Das heißt, ihr wisst auch nicht, wer kommt?
Nee.
Ah.
Und das ist organisatorisch
schwierig.
Schwierig.
Wie viele Fahrstuhleingänge gibt es denn?
Der Fahrstuhl wird nicht mehr benutzt. Denn es ist ein zu großes Risiko. Es wird alles nur mit Initialen kommuniziert. Und jeder kriegt einen Menschen zugeteilt und dann wird mit Headset und Walkie-Talkies, kleiner Fun-Fact, Walkie-Talkie heißt in Frankreich.
Nebensatz 1.
Talkie-Walkie. Ja, finde ich witzig. Gut, machen wir es anders. Auf jeden Fall, ja. Okay, und jeder hat dann Walkie-Talkie und sagt dann, hallo, AA müsste jetzt kurz über den Flur ins Studio. Ist der Flur 3 oder so frei? Dann wartet man. Nee, TR ist noch drin, aber gib mir mal 2 Minuten, dann habe ich ihn draußen. So, und dann wird das so organisiert, dass man sich wirklich erst dann vor Ort trifft. Und das finde ich schon sehr respektabel. Da muss man dazu sagen, das Team ist wahnsinnig nett.
Also oft in so Fernsehproduktionen, dass ich mir merke, die sind alle unglaublich nett.
Die sind super nett und man hat nicht, oder die haben gut geschauspielt, aber das glaube ich nicht. Das ist ja wirklich eine große Produktion und je größer Produktionen sind, desto stressiger kann es auch werden. Obwohl, wenn es klein ist und dann sind es halt wenige Schultern, das kann auch stressig werden. Aber nichtsdestotrotz sind das alles sehr tolle, liebe, liebenswerte, warmherzige Menschen. Auch Bulli. Also so ein freundlicher Kerl. Wahnsinn. Also so lange in den Medien zu sein und dann so nett. Also das musst du erstmal auch schaffen. Tatsächlich ist das, finde ich, eine große Leistung, wenn dir übers Leben ständig gesagt wird, wie toll du bist, dass du das nicht in Allüren umsetzt. Das ist wirklich eine Leistung. Ne? Das, glaube ich, ist für die menschliche Psyche wirklich eine Herausforderung, da freundlich, nett und auch offen für alle anderen zu sein. Genau. Und dann ist es irgendwann soweit. Du kommst dann in so kleine Boxen. Man fühlt sich wie ein Rennpferd. Da fühle ich mich zu Hause. Und dann wird man vertont. Und auch dieses Vertonen, diese Kabel anlegen und das Mikro ansetzen, wird quasi in so kleinen Umkleidekabinen vollzogen, indem man dann drinnen bleiben muss, bis die Show anfängt. Bis die Klappe
aufgeht.
Und dann geht man so nacheinander, wird man dann so rausgepflückt.
Und habt ihr euch schon so ein bisschen, habt ihr schon so Laute gegeben?
Genau. Und dann macht eine, ja, und dann denkst
du, das ist doch, warte mal, wer ist das?
Sag mal.
Sag mal, wie ist das denn nochmal?
Habe ich das schon irgendwo mal gehört? Und dann fängst du dir die krudesten Namen, denkst, das war doch ganz ein, nee, lebt der noch? Nee, ich glaube, der ist schon tot. Nee, das kann er doch nicht sein. So, das finde ich, fand ich schon nett.
Also jetzt kommst du wirklich rein, so jetzt, also worauf ich hinaus möchte ist,
ja.
A, wer war mit dabei?
Ja.
Nur damit, schreib doch mal ganz kurz. Und okay. B, dann, wie schwer ist es nicht zu lachen, weißt du, wegen dem Format nochmal?
Es ist, genau. Also, ja,
also
es ist,
sag doch mal ganz kurz nochmal, also du kommst dann da rein und dann geht's los, geht der Fahrstuhl auf und dann kommen sie alle. Und wer war alles mit dabei?
Also, Till Reiners war dabei.
Sehr schön.
Helene Bockhorst war dabei. Mhm. Hazel Brugger war dabei. Ralf Schmitz war dabei. Giovanni Zarella war dabei.
Mhm.
Auch wahnsinnig netter Typ. Ich habe auch seine Frau kennengelernt bei einer anderen Produktion.
Ach, ich dachte, sie war auch mit dabei.
Nee. Also die haben sich so verdient, das sind ja die nettesten Menschen auf der ganzen Welt. Also das ist wirklich, manchmal denkst du dir auch, was ist los mit euch?
Ich kann das übrigens, muss ganz, damit ich kurz einhaken darf, ich kann das wirklich auch nur über Giovanni sagen.
Also toll.
Ich habe den einmal kennenlernen dürfen und ich finde, so Shownasen sind ja im Wirken natürlich immer so, weil der sieht ja auch noch so unfassbar gut aus und alles ist irgendwie so perfekt bei ihm, das Lächeln und man denkt so, ja genau, als ob. Und dann ist da jemand, der wirklich total wache Augen hat und wirklich wahnsinnig interessiert ist und ich war einfach nur so, das gibt's ja gar nicht,
ja.
Wie Glück kann jemand haben?
Also es ist,
weißt
also
du, bei mir irgendwie, als bei mir die Nasen verteilt wurden, habe ich offensichtlich zweimal hier gerufen im Himmel so, dafür nur ein halbes Gehirn mitbekommen. Und die, also wie geht das?
Das muss ich am Ende auch rechnen.
Ja, aber da muss ich doch bestochen worden.
Das glaube ich aber auch.
So, Entschuldigung, also Giovanni?
Florian David Fitz.
Oh.
Ralf Schmitz.
Den hattest du schon, oder kam der zweimal? Manchmal kommt der zweimal.
Ja, den hatte ich schon. Ralf Schmitz, warte.
Wer so ein Kandidat, der einfach zweimal aus dem Fahrstuhl kommt?
Genau. Ralf, wenn war schon der erste.
Warte mal, du warst doch gerade schon da.
Entschuldigung. Dann Riccardo Simonetti.
Oh. Dann müsste es aber langsam gewesen sein. Wie groß war dieser Fahrstuhl?
Jürgen Vogel.
Was?
Auch sehr witzig. Jürgen Vogel, Wahnsinn.
War Ted wieder mit dabei?
Nee. Das geht ja 6 Stunden und länger. Ja. Und da muss man sagen, das wäre dann einfach in einer halben Stunde durch gewesen, das Thema.
Bei mir wäre es nach einer Minute durch gewesen mit Teddy auf jeden Fall.
Habe ich alle?
Also du hattest Ralf zweimal, ich glaube, das müsste zählen.
Das müsste zählen.
Ja.
Genau, und wie schwer ist es nicht zu lachen? Man muss sich konzentrieren, dass man nicht zu ernst wird. Weil du irgendwann in Schockstarre gerätst, weil du denkst, es ist alles so witzig, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und man muss sich dann auch ein bisschen dem Spiel fügen. Ja? Am Ende ist es ja dann auch eine TV-Sendung und deine Lebenszeit, also man darf da auch Spaß haben. Aber es gibt so Sachen, die können dir zum Verhängnis werden. Und zwar ist es fast passiert, diese Magic Boys, ne, diese witzigen Typen mit diesem goldenen Vorhang, die da Dinge weg oder auch herzaubern. Und man versteht fast nicht, wie es geht.
Siegfried und Joy, glaube ich.
Genau,
ne?
Ja. Die waren auch da und einer von den beiden ist eine Stange runtergeslidet, wie man es sonst nur von der Feuerwehr kennt.
Mhm.
Und ich sah das und dachte, ist interessant, könnte ich das auch. Naja, ich folgte weiter diesem Spektakel und als alles vorbei war, widmete ich mich nun dieser Stange, um auch zu gucken, könnte ich das auch, mich da festhalten überhaupt. Und ganz allein nur für mich versuchte ich mich da an der Stange und es entstand mit meinen schwitzigen, nassen Händen ein Sound. Und das fand ich dann so witzig selber.
Du hast dich fast selbst rausgehauen.
Wegen dem Sound, dass ich dachte, das ist aber gefährlich. Du machst am besten gar nichts mehr. Und du bist natürlich auch ein sehr sozialer Mensch und das ist echt schwer, dass du nicht lächelst, währenddessen du Sachen sagst wie, hallo, wie geht es dir? so ganz normale Sachen, wo es einfach automatisch ist, dass man...
Ganz normale Leute.
Ja, das ist schwierig.
Ich hatte wirklich so auch die ersten Male, wo ich das gesehen habe, fand ich das immer so total interessant, die ersten zwei Folgen. Und danach fand ich es einfach nur noch krampfhaft, mir das anzuschauen, weil ich so dachte, oh Gott, wie schlimm, die dürfen irgendwie nicht lachen. Und das Konzept ist dann ja irgendwie auch klar. Und trotzdem ist es so, dass man natürlich wie so ein Autounfall die ganze Zeit weitergucken muss. Also ich kenne das so von mir, von ein paar TV-Formaten, wo ich, man muss ja erstmal irgendwie so gucken, wer ist da noch und wie ist das Gefüge? Man kennt sich zwar weitestgehend, aber es ist ja dann trotzdem so, und wie ist das für dich gewesen? So hast du, du bist natürlich da viel erfahrener, aber hast du das Gefühl gehabt, du hast dich zwischendurch auch mal, warte mal, präsentiere ich mich gerade richtig und sowas? Gibt es sowas dann in deinem Kopf?
Ja, also vor allem so natürlich, nervig, man muss natürlich... Also es geht ja darum, die anderen zum Lachen zu bringen und ich bin ja keine Comedian.
Und die einen sagen so, die anderen so.
Ich bin ja, ich bin durchaus witzig. Ja. Ich habe den Humor auf dem richtigen Gehen so. Aber so richtig, also gegen eine Hazel Brugger im Witzigsein müssen, gut, da stinken auch einige Comedian ab, das muss man sagen, weil diese Frau ja wahnsinnig ulkig ist. Da habe ich mir schon gedacht, boah, kann ich da mitmachen und wie ist das? Aber ich glaube, das muss man auch. Und gerade bei LOL geht es, glaube ich, eher um die Kombination der Gruppe, so wurde es mir jedenfalls verkauft. Da geht es ja um die Kombination der Gruppe und dass das ein gutes Gefüge bringt. Und das macht die Sendung, finde ich, auch sehr spannend, weil man von Menschen, die nicht hauptberuflich lustig sind, auch vielleicht andere Dinge erwarten darf und überrascht wird. Und das habe ich versucht dann irgendwann abzulegen, weil ich eh gerne damit fahre, dass ich mir zugestehe, wie ich bin. Das muss ich manchmal auch noch sehr theoretisch in meinem Kopf mir vorsagen. So ganz tief ist es noch nicht. Aber ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit, bis das sacken darf. Aber dass ich mir sage, ich gehe da jetzt rein und es geht um lustig sein. Ariane, du bist so lustig, wie du bist, fertig ist. So, und
das finde ich sehr gesund.
Mehr
weil ich
geht
glaube,
es nicht.
Ich glaube, dass ich da auf dem Weg auch dahin bin und das immer mehr so habe. Ich glaube, dass ich, also ich habe immer noch ab und zu so ein bisschen impostermäßig das Gefühl von, oh Gott, ich bin langweilig, das hatten wir auch schon in der Folge. Aber gleichzeitig bin ich irgendwie auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was ich jetzt hier gerade mache, da wäre ich, früher hätte ich mir dann alles vorbereitet und am Ende dadurch ja irgendwie den Moment irgendwie vollkommen genommen. Und so ein bisschen Akzeptanz reinzubringen, dass man ja die Stärken hat, die man hat und natürlich auch die Schwächen hat, die man hat. Und dann gibt es ja in unseren darstellenden Formen auch immer die Möglichkeit, bestimmte Dinge nur darzustellen und andere vielleicht nicht so sehr. Also das finde ich schon irgendwie sehr gesund. Und ich glaube auch, dass da eine ganz, ganz wichtige Sache drin steckt, dass man am Ende des Tages geht, das ja für alle. Dass man der, die ist, was auch immer man ist, die man ist so. Und ich glaube, das ist irgendwie schön, nicht zu viel andere Dinge darstellen zu wollen. Aber das es stimmt. Ist ja trotzdem so, in so einem TV-Format finde ich irgendwie, man gerade in deiner Rolle, wenn du so reinkommst und ja jetzt nicht die Comedian bist, sondern du bist ja eigentlich, natürlich bist du sehr lustig, aber du bist ja primär erstmal Moderatorin, TV-Star und dann kommst du quasi da rein und bist ja mit diesen ganzen anderen Haifischen da in dem Becken unterwegs. Deswegen, also ich glaube, ich hätte auch direkt so einen Gedanken gehabt von, man muss sich erstmal gucken irgendwie, oder?
Man muss erstmal genau schauen und am Ende des Tages war das dann aber gar nicht so.
Die dürfen ja auch nicht lachen, sind ja eigentlich auch nicht in ihrem
Element.
Ja.
Genau.
Ja.
Also mal am Ende des Tages, und das fand ich gut, war diese Gruppe tendenziell absolut mehr zusammen, als dass sie KonkurrentInnen war. Und das war auch ganz schön und dass man da sehr nett auch aufgenommen worden ist, als jemand, der nicht mit dem Stand-Up-Programm Hallen füllt. Genau, das war ganz nett.
Würdest du es jeder empfehlen, da mitzumachen?
Ich ja. Also wenn du Schmerzen aushalten kannst, weil manchmal denkt man sich wirklich, es tut langsam weh, dass man nicht lachen darf. Aber ich würde das auf jeden Fall machen. Warum nicht? Aber ich bin auch jemand, der sagt, warum nicht? Also ich finde, also ich mache tendenziell so. Es gab mal eine Situation. Das war, warte mal, wie weiter? Oh, den Pony schneiden lassen. Das war noch zu MTV-Zeiten. Da war ich so 20, also vor 18 Jahren, war ich beim Friseur. Und da war die Frage, ich bin da reingegangen und dachte, mache ich jetzt ein Pony, ja oder nein? Das war so eine kecke Idee, die ich mir eine halbe Stunde vorher überlegt habe. Und ich musste dann warten und habe eine Zeitschrift gelesen, eine Brigitte, eine Gala, irgendwas Buntes. Ja? Und
irgendwas mit Humor, ne?
Irgendwas mit Humor. Und dann gab es so ein kleines Fenster und ich weiß gar nicht, in welchem Kontext. Auf jeden Fall war das Zitat, es gibt keine schlechten Erfahrungen, es gibt nur gemachte. Und da dachte ich, das ist ein guter Spruch. Es gibt natürlich, und da möchte ich ganz offen sein, es gibt natürlich schlechte Erfahrungen. Also viele Menschen machen sehr schlechte Erfahrungen und da kommst du nicht mit dem Spruch, du Hilde, das ist eine gemachte Erfahrung. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das bringe ich mal zur Anzeige. Ja. So, ja, das hat alles seine Grenzen, aber im Kleinen finde ich diesen Spruch nicht schlecht, weil dann am Ende weißt du wenigstens, wie es ist und dann bist du daran auch gewachsen.
Vielleicht müsste man das ergänzen. Vielleicht müsste man es ergänzen mit Erfahrungen, die du aktiv, also aus dir heraus
genau,
machst, nicht die mit dir gemacht wurden.
Klammer auf,
wurden.
Keine Straftaten, genau. Klammer zu. So. Und dann habe ich mir einen Pony schneiden lassen, weil ich dachte, ja, dann habe ich mal einen Pony gehabt, dann weiß ich, wie es war. Und deswegen bin ich tendenziell, dieser Satz aus dieser bunten Zeitschrift hat mich mein Leben geprägt, dass ich mir denke, das nehme ich mal mit, egal wie ich es finde. Also bei LOL war ich mir ganz da, das wird eine gute Erfahrung und das war's. Ne?
Aber hast du nicht vorher gedacht, scheiße, bin ich da?
Soll ich
das machen?
Nee.
Gar nicht?
Nicht eine Sekunde habe ich gedacht, boah, soll ich das machen? Dachte mir, das ist mega geil. Weil ich liebe aber auch Sachen, bei denen ich nicht weiß, wie ich mich fühlen werde. Mhm. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der LOL sieht und nicht oder das einfach so konsumiert, sondern man versucht ja auch nicht zu lachen, währenddessen man es guckt, was ja auch total bescheuert ist, dass man selber auf dem Sofa sitzt und macht und da sein Gesicht verzieht. Aber nichtsdestotrotz, und das kann ich nur jedem empfehlen, durch einige Formate, die ich ja gemacht habe, bin ich ja sehr oft über meine Grenzen gegangen. Also die Idee von Das schaffst du nie zum Beispiel, war ja, über die Grenze zu gehen, ständig. Und man trainiert Punkt 1, ach so, da ist ein Weg hinter der Grenze. Also nicht, dass jeder über die Grenzen gehen muss, aber es geht, da ist noch was. Und das kann sehr interessant werden. Und Punkt 2, man kann dann doch mehr, als man denkt, wenn man sich ja überlegt, was weiß ich, einen Marathon aus dem Stand laufen, das geht ja gar nicht. Weißt du ja gar nicht, ob das geht oder nicht, ob du das kannst oder nicht. Und wenn man das dann ausprobiert, deswegen rate ich euch, überlegt euch, was würde ich gerne mal ausprobieren und egal, ob ihr das könnt oder nicht, und dann macht ihr das und dann erfahrt ihr erst, ob ihr das könnt oder nicht. Weil manchmal hat das sehr viel mit Mindset zu tun und das ist nämlich so ein Ding, wenn du das willst, dann geht es meistens doch. Und das kann man auch im Leben öfter anwenden. Und es gibt bei diesem zum Beispiel Marathon, diesem besagten, habe ich auch eins gelernt. Und zwar kam die Kollegschaft da um 8 Uhr morgens an und sagte, in einer Viertelstunde treffen wir uns unten, dann laufen wir einen Marathon. Was heißt wir? Du. Und wir fahren mit dem Fahrrad nebenbei. Und dachte ich mir, ihr habt ja eine Macke, das wird ja nie was. Obwohl, naja. Na, ich mach mal. Und dann lief ich da los und ab Kilometer 30 wurde es dann doch haarig. Und ich lief dann relativ alleine, auch auf so einer Straße. Und man hat ja mehrere Stimmen im Kopf, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und eine Stimme sagte, was ist eigentlich, wenn ich das nicht? Und dann unterbrach eine andere Stimme in meinem Kopf sozusagen diesen Satz und meinte, Ariane, wenn dieser Satz zu Ende gesprochen ist, dann ist es eine Option. Und wenn Abbruch eine Option ist, dann ist es vorbei. Es gibt nichts anderes, als bei diesen 42 Kilometern zu stoppen. Und dann war das so. Das hat ewig gedauert. Aber die Idee, ich weiß, wie das hier ausgehen wird, das hat geklappt. Und dann dachte ich mir für mein Leben, das ist ja toll. Ich weiß, wie das hier ausgehen wird, egal wie es läuft. Ich weiß, ich werde an diesem einen Punkt ankommen. Und das ist super, auch fürs Privatleben. Ich führe eine Ehe. Ich bin mir sehr sicher, dass
das wird zu Ende gebracht.
Genau, das wird zu Ende gebracht, egal wie.
Okay. Also ich finde das erstmal wahnsinnig schön und sehr inspirierend. Ich glaube, das ist bewundernswert, wenn man das so durchziehen kann. Mhm. Ich glaube, das sollten wir einfach so stehen lassen und uns alle jetzt von dir inspirieren lassen.
Das finde ich gut.
Ja.
Was ich aber übrigens nicht kann.
Das musst du doch jetzt gar nicht. Lass das doch mal kurz stehen.
Ja, ja, aber das kannst du anscheinend. Und jetzt möchte ich von dir lernen. Man kann ja auch lernen. Man kann Sachen und man kann Sachen nicht, aber die kann man dann lernen. Und das möchte ich jetzt. Du brauchst, sagst du selber, so in etwa, so hat sich's rauskristallisiert, 3 Jahre für ein Album.
Ja.
Das heißt ja Selbstorganisation. Und da bin ich ja sehr schlecht drin. Also im Homeoffice könnte ich nicht arbeiten, weil da würde ich den ganzen Tag verpimmeln. So. Wie strukturierst du über 3 Jahre deinen Tag, dass da am Ende was rauskommt?
Also ich glaube, dass das Künstlerische für mich immer damit zu tun hat, dass man Struktur und Nichtstruktur hat und das einander ablöst. Mhm. Für mich ist es so, zum Beispiel jetzt gerade die letzten paar Wochen ist ja so, dass das komplett durchgetaktet ist. Mhm. Und zwar wirklich in meinem Kalender drin steht, da mache ich morgens einen Kalender auf und weiß so, ich muss jetzt um 6.30 Uhr am nächsten Tag aufstehen, weil wir dann den Podcast aufnehmen. Mhm. Und danach fahre ich irgendwie noch nach Hamburg und keine Ahnung was. Und dann gibt es aber wiederum lange Phasen, wie du sagst, wo nichts drin steht und wo ich eben dann dafür verantwortlich bin, irgendwann was abzugeben. Mhm. Und ich finde, da gibt es auch eine Phase, wo, glaube ich, recht wenig erstmal Struktur drin ist. Und ich dann irgendwann so genervt bin von mir, so dass ich denke, ey, du warst jetzt wieder den ganzen Tag im Studio oder warst gar nicht im Studio und es kam was raus und kam nichts raus, wie auch immer. So dass dann irgendwann sich so eine Struktur ergibt. Und dann gibt es natürlich die Momente von, okay, jetzt kommt die Band mit dazu. Mhm. Da ist klar, das muss organisiert sein. Der schläft da, dann kommt der und so. Und das ist irgendwie, dann ist eine Struktur wieder da. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass ich nicht unbedingt freiwillig diese lange Zeit jetzt sage ich, ich muss jedes Album jetzt 3 Jahre machen oder das überhaupt nicht. Ich glaube auch ganz im Gegenteil, die besten Sachen passieren in wenigen Stunden, wie den Song, den ich an meinem Geburtstag geschrieben habe. So. Aber die passieren sehr selten. Mhm. Also es ist so eine Mischung aus, manche Songs kommen so und manche Texte kann ich dann aufschreiben und dann gibt es wieder den Endgegner-Text, wo ich wirklich eine Woche lang sage, ich zum Beispiel bin ich mit meinem Schlagzeuger, das fand ich so schön, der hat mich eingeladen, der hat auf Mallorca gearbeitet und hat so einen ganz, ganz kleines Bootshaus gehabt am Meer. Mhm. Und zwar, also da waren wirklich nur so 2 Zimmer und so eine ganz kleine Küche drin. Das klingt viel schöner, als es war. Aber es war halt so am Meer. Man guckte aufs Meer raus. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich habe gerade total, und er meinte so, ey, es war irgendwie klar, es ist gerade eine schwere Zeit irgendwie. Und ob ich nicht Lust hätte mitzukommen. Und habe ich gesagt, ja, ist eigentlich total gut, weil ich stecke hier gerade total fest. Mhm. Dann schreibe ich da einfach. Während du arbeiten gehst, setze ich mich da hin, gucke aufs Meer raus und schreibe dann die krassesten Texte. Mhm. Und dann bin ich da und denke so, Alter, ist das schön hier. Und da sind noch ein paar Leute, die schwimmen da irgendwie gerade. Ich könnte ja auch schwimmen gehen. Nee, warte mal, kann ich nicht, weil ich bin ja hier zum Arbeiten. Mhm. Also Struktur. Und setze dich jetzt ran und schreibe natürlich irgendwie was auf dieses schreiende, leere Blatt Papier vor mir. Mhm. Und bin mit nichts zufrieden. Und dann abends gucke ich drauf und denke mir, ja gut, hätte ich den ganzen Tag schwimmen gehen können. Mhm. So, aber ist ja eh nichts passiert. So. Das heißt, diese Struktur ist ja manchmal auch so, dass sie dann einen geißelt, weil man irgendwie denkt, das muss jetzt so sein, aber eigentlich sonderlich sinnvoll ist sie nicht. Mhm. Wo meinetwegen 4-Tage-Woche oder 5-Tage-Woche, so, ne, da gibt es irgendwie ja auch die verschiedensten Stimmen drüber. Und dann war es echt so, dass ich irgendwann gedacht habe, so geil, ich war jetzt diese ganze Woche hier, das war der 4. von 5 Tagen abends und ich habe natürlich Sachen aufgeschrieben, aber ich war mit nichts zufrieden. Ich dachte eigentlich, das ist kompletter Irrsinn, was ich hier gerade mache. Also richtige Schreibblockade. So. Mhm. Und dann kam er abends von seiner Arbeit wieder und wir saßen dann da und ich habe dann irgendwie echt, das war so einer der ganz wenigen, wo ich habe ja schon gesagt, so Emotionalitäten dann so wirklich zeigen, eigentlich schwierig. Und da habe ich dann gedacht, oh, scheiße, ey, mir geht's richtig schlecht. Mhm. Ich kriege echt gerade nichts hin. Ich habe irgendwie totale Sorgen um zu Hause und so und ja, bin irgendwie gerade echt richtig schlecht in dem, was ich tue. Und dann haben wir irgendwie geredet und kamen von dem zu dem und gucken irgendwann hoch und natürlich auch noch perfekter Sternenhimmel und so. Und manchmal ist es dann wichtig, in diesem Moment so zu sein und eben alles andere auch mal kurz ablegen zu können. Und wir gucken da hoch und ich finde das so spannend, wenn du in die Sterne schaust. Mhm. Gerade wenn du dann so bewusst in die Sterne schaust, dann bist du ja hier und jetzt. Mhm. Und gleichzeitig guckst du ja aber in die Vergangenheit. Mhm. Weil alles, was da von da oben ankommt, ist ja Jahre entfernt. Mhm. Das heißt, du bist hier und jetzt, aber kannst Vergangenes sehen. Und dann habe ich gesagt, das ist eine schöne Zeile. Und wenn ich ehrlich bin, schaue ich lieber nach vorn. Und dann habe ich so diese Strophe für mich fertig gehabt und konnte darüber dann irgendwie da wieder raus. So, und in die, habe dann irgendwie doch nochmal recht viel irgendwie mitnehmen können. Aber diese Strukturen sind eben wichtig für mich, logischerweise, wenn ich jetzt toure oder sowas, so, anders geht es nicht, sonst würde ich nicht da sein, wo ich sein muss. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, unglaublich wichtig für mich, keine Struktur zwischendrin zu haben. Obwohl ich am liebsten eigentlich mit Struktur gehe.
Also ich Machst du dir dann selber einen Kalendereintrag, heute gehe ich ins Studio, oder passiert das einfach so bei dir?
Nee, also es ist schon so, dass ich, ich habe ja auch so Interviews und sowas dann noch parallel manchmal und so Krams, sag ich mal. Und ich habe dann so mir irgendwann vor 2 Jahren, glaube ich, so eine App dann irgendwie auch geholt und habe dann da wirklich auch alles eingetragen, auch meine privaten Sachen. Weil bei mir ist zum Beispiel so, es ist immer typisch, die ganze Woche gearbeitet so und in Anführungsstrichen gearbeitet, andere würden das nicht arbeiten nennen. und dann hast du fest, ja, ich habe aber irgendwie eigentlich so nie mal irgendwie mal einen Moment für das und das gehabt, ja, zum Sport machen, keine Ahnung was. So. Das heißt, ich habe dann immer angefangen, mir wirklich so Daily-Pläne zu schreiben, weil das, glaube ich, natürlich hilft, Strukturen zu haben. Mhm. Und für mich ist es echt jetzt gerade diese Zeit jetzt, wo so alles, das ist zwar wahnsinnig anstrengend, wenn du so sehr viele Termine hast, aber es ist gleichzeitig unglaublich schön, zu wissen, so, es ist einfach, es ist was los. Ich muss mir auch dann nicht so die ganze Zeit, nicht den ganzen Tag diesen Ratterkopf haben und überlegen, oh scheiße, wie geht's jetzt eigentlich weiter und so, sondern es ist ja völlig klar, wie es weitergeht mit Punkt 2 auf deinem Kalenderpunkt.
Ist das manchmal in deinem Leben so gewesen, das habe ich das Gefühl, das ist vor allem bei Schauspielern so, oder ich habe das hier und da gehört, egal wie erfolgreich man ist, es ist ja immer noch ein Freiberuflertum, und was ist, wenn der nächste Film oder das nächste Album komplett floppt, dann ist ja alles vorbei. Hast du sowas manchmal?
Ja, total.
Und wie springst du da über die die Klippe?
Meistens sehr schlecht. Ich klatsche meistens so 3-mal irgendwo erstmal gegen, falle dann blutend zu Boden.
Bin dann eine halbe Stunde ausgenommen. Dann kann ich mich kaum noch dran erinnern, was davor war. Genau,
mach denselben Fehler wieder. Ja, also es ist wirklich, ich finde das immer so bezeichnend, ne? Wenn wir irgendwie eigentlich alle immer Social Media uns ja irgendwie auch darstellen. Und natürlich ist es auch bei mir so, dass ich irgendwie sage, ey, ich packe das in den Fokus. Wenn viele Leute nach einer Songveröffentlichung schreiben, dann ist, ey, vielen Dank für die vielen Nachrichten, keine Ahnung. Danke, dass Konzert XY ausverkauft ist. So, das sind ja so diese Meldungen, die man sehr, sehr gerne dann irgendwie teilt. Und ich habe noch nie einen Post gemacht von, ey Leute, fuck, heute ist ein schlechter Tag. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts mehr. Und ciao mit V, ich bin raus. So.
Ich klatsche mich mal kurz.
Ich werde jetzt Tischler. Sondern, genau. Also es ist so, das findet natürlich nicht öffentlich statt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und ich habe das wirklich, in jedem Albumprozess habe ich das. Und ich wünschte, ich könnte das irgendwie so abstellen.
Ich auch, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht das Game. Also weil das ja quasi, also ich glaube, das gehört dazu sozusagen. Und je älter man wird, desto öfter macht man oder darf man die Erfahrung machen, dass man erfolgreich ist in dem, was man tut. Und mit dieser Bestätigung quasi nimmt das so ein bisschen ab. Und am Ende, und da freue ich mich auf meine 50er, toi, 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 dass man da in den, das ist natürlich Arbeit, dass man da in the mood kommt, ich muss mir nicht sagen, es wird alles gut, sondern es ist alles gut. Und das ist ja mein Ziel.
Du hast noch sehr viele Dinge noch vor dir, die dann gut sind. Aber ich glaube, dass da drin steckt doch auch schon wieder was Wichtiges. Weil warum wartest du bis deinen 50ern, um das
Absolut.
Gefühl zu haben?
Absolut. Und das ist ja der Skill. Aber im Hier und Jetzt sein ist ja ein Skill.
Ich gebe dir einen Check drauf, dass die 50-Jährigen, die uns gerade hören, das Gefühl haben, ja, habe ich damals auch gedacht. Aber ganz ehrlich, es ändert sich nichts. Weil ganz ehrlich, ist doch jetzt nicht anders als vor 10 Jahren.
Ich glaube, es ändert sich schon was. Aber ich glaube auch, dass mein 50-jähriges Ich sagt, ach ja, also das kann auch nur jemand sein, der 38 ist. Also was hast du dir denn gedacht? Wie läuft's denn? Auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz ist mein Ziel, so in mir zu sein, dass ich mir denke, es ist gut. Zu jedem Zeitpunkt, es ist gut, so wie es ist.
Ich glaube, für mich ist es so, das dass ich das Gefühl habe, es ist auch okay, dass es nicht gut ist.
Weißt genau, du, aber das meine ich mit in jedem sein. Zeitpunkt, ja. Es ist gut, so wie es ist. Also im Sinne von, manchmal läuft es nicht so, wie man möchte. Manchmal denkt man sich, ich hau mich jetzt hier
ziemlich
gegen die
sogar,
Wand.
Ja.
Genau. Aber das ist so. Und ich habe mich und ich habe meine Strategien und damit ist es gut. Also ich komme damit super gut über den Tag, über den Monat, übers Jahr, alles gut. Und das, glaube ich, ist ein Skill, das ist schon
ich bin, cool. Ich glaube, ich habe sehr viele norddeutsche Menschen um mich rum. Mhm. Und Norddeutsche bestechen ja meistens so, dass ich sage, nee, muss ja, ne? Und ist ja alles gut. Deswegen, ich tue mich so wahnsinnig schwer mit alles gut. Weil ich finde das so nervig, wenn Leute mir erzählen, so dass sie irgendwie, oh ja, heute war wieder das und das, aber alles gut. Mhm. Dann denke ich mir so, ja, damit kann nichts besser werden bei diesen Menschen. Weißt du, sie kotzen ja eigentlich ihren ganzen Leid hin. Mhm. Und damit, dass sie das gemacht haben, ist dann aber für sie kurz wieder so alles mal kurz resettet und dann kann man ja wieder genauso weitermachen. Ich finde.
Genau, das meine ich damit nicht.
Ich weiß, aber ja. ich finde das irgendwie schon so, dass das alles mit dazugehört.
Ja, total.
So, und das macht uns ja aus. Am Ende des Tages, ich glaube, wenn wir wirklich denken, dass KünstlerInnen oder wer auch immer sich da gerade auf Instagram vor uns irgendwie sagt, ey, ist echt wirklich alles richtig geil bei mir, immer. Wie langweilig werden denn diese Menschen?
Gerade bei KünstlerInnen. Ich war ja früher.
Man will doch auch, dass sie leiden zwischendurch.
Eben. So, weil dann kommt ja die Musik raus. Robbie Williams, ja, habe ich ihn geliebt früher. Heute immer noch ein toller Typ, aber ich habe jetzt einen Mann. der hat mal gesagt, wenn ich glücklich bin, mache ich richtig schlechte Musik. Und seitdem seine Frau da ist, ist er anscheinend ein viel glücklicherer Mensch, sagt er selber.
Was sagst du zu seiner Musik?
Seitdem habe ich es tatsächlich nicht mehr gehört. Aber er sagt selber von sich, ich habe meine Frau kennengelernt und die macht mich so glücklich und seitdem ist meine Musik definitiv schlechter als davor, sagt auch sein Management. Und wie ist das bei dir?
Sagt auch sein Management, das ist so. Ja, ich weiß nicht. Was
Künstler,
ist denn gut und was ist schlecht?
Was, müssen Künstler schwierig. Irgendwo leiden? Nein, muss es irgendwo eine Ecke geben?
Nein, ich glaube, was für mich wichtig ist, und ich glaube auch, man kann nicht sagen, was müssen KünstlerInnen generell. Mhm. Ich glaube, dass für mich ist es wichtig, dass ich bin. Mhm. So, und dass ich, natürlich gebe ich, habe ich eben auch schon gesagt, ich bin ja nicht zu 100% Joris auf der Bühne, der ich auch in privat bin. Mhm. Natürlich ist das ein großer Teil von mir, aber auch dann gibt es eben auch ein bisschen was ich nicht auf die Bühne packe. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste, dass ich da ehrlich bin und deswegen gibt es irgendwie auch keinen, obwohl ich es mir jetzt vielleicht für das neue Album ursprünglich vorgenommen hatte, wirklich nur nach vorne. Mhm. Das gibt es in meinem Leben nicht. Es gibt auch immer wieder Momente, wo es anders läuft und ich glaube, dass das einfach alles mit dazugehört. Und ich empfinde Kunst und auch Filme und alles, was dazu gehört. Jetzt nicht, dass ich Filme aus der Kunst ausschließen möchte.
Kunst und Filme.
Kunst und Filme und Kultur. Finde ich meistens immer dann am besten, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann da irgendwo mit was Ehrlichem irgendwie anfangen. Natürlich gibt es Stromberg oder sowas, was einfach Unterhaltung ist. Das ist wahnsinnig gute Unterhaltung. Da muss es für mich jetzt nicht so sein, dass ich weiß, Christoph Maria Herbst ist bestimmt genauso, wie er Stromberg spielt. Aber weißt du, was ich meine? Also ja. wenn ich irgendwie was, ich sag mal, Ernsteres quasi konsumiere, das klingt auch wahnsinnig wichtig, dann ist es, glaube ich, so. Dass ich dann schon auch sehr schätze, wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist jetzt nicht nur alles gut, Ballermann, sondern da ist irgendwie auch noch etwas mehr dahinter, ein, zwei Ebenen mehr.
Authentizität.
Pass auf, wir sagen das jetzt so lange, bis jemand was falsch sagt.
Authentizität.
Ah, yes! Da war ein Auto dabei, oder? War da ein Auto dabei? Kann man hier kurz nochmal eine Rückblende machen?
Wahrscheinlich schon.
Es ist Zeit. Es ist Zeit, dass wir diese Folge abbrechen. Und ihr zu Hause übt dieses Wort bitte noch.
So. Das finde ich gut. Wenn man in Streitsituationen kommt, wer zuerst ein Wort falsch sagt, der hat verloren. Und damit machen wir dann das oder also das, was du möchtest am Wochenende oder das, was ich möchte am Wochenende. Das finde ich toll.
Ja, oder auch, wir hatten ja auch über Politik am Anfang. Wenn so ein politischer Diskurs kommt, den ihr nicht mehr aushaltet, genau. Dann fangt einfach jetzt an, so. Das Wort Authentizität ein paar Mal zu sagen. Ja. Und das ist ja auch das Schöne an den Rechten. Also das werden sie nicht lange mitspielen können.
Das stimmt. Das muss man aber mit Joris zusammen machen, weil das ist schon krass, sich auf dieses Wort zu konzentrieren, währenddessen man beim anderen zuhört, ob ein Fehler kommt. Das muss man erstmal schaffen und da sagt noch einer, Männer können kein Multitasking. Das haben wir heute bewiesen. Mehr. Mal gucken, was bei der nächsten Folge rauskommt. Ich sag ciao. Na, wie war's? Schön, was immer wieder schön. Wir haben ja heute ein bisschen über Politik geredet in den heutigen Zeiten. Ich sag Politik, Religion und Feminismus sind, glaube ich, Sachen, bei denen man echt schnell aneinander rasseln kann. Das haben wir nicht getan. Das ist auch gut. Es ist ja so bei Joris. Wenn man sich die Lieder anhört, hat man ja wirklich das Gefühl, ja, also wer so offen über Gefühle redet, da meine ich einen Eindruck zu haben. Das kann ja immer ein Trugschluss sein. Aber ich habe das Gefühl, der ist so, wie ich gedacht habe, dass der ist, nur noch ein bisschen lockerer.
Also ich weiß gar nicht, wie ich sie mir vorgestellt habe, aber sie ist auf jeden Fall sehr wortgewandt und vor allem ist sie unglaublich sympathisch, nach wie vor. Ich sage immer das jedes Mal das Gleiche, habe ich das Gefühl. Aber es ist wirklich so, ich unterhalte mich einfach total gern mit ihr und ich höre ihr auch gerne zu. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass sie bei LOL war und habe da natürlich auch ein bisschen nachfragen müssen. Und sie ist schon sehr, wie sie da auch wirkt. Sie wirkt da sehr locker, entertaining so. Und ich habe das Gefühl, dass sie trotzdem hier natürlich noch mal etwas mehr wie ein privates Gespräch halt so läuft, privates erzählt.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Hallo, ich bin Gundi Schulze.
Herzlich willkommen im Zirkus Roncalli.
Im Podcast Zirkusträumer erzähle ich euch die Geschichte des Zirkus Roncalli.
Man erfüllt sich natürlich immer wieder Träume, wenn man sagt, was hätte ich denn gern?
Dieser Zirkusträumer ist Bernhard Paul, Zirkusdirektor, Geschäftsmann, Clown und ein Mann mit erstaunlichem Durchhaltevermögen.
Zirkus ist Theater des Volkes und ist für jeden da. Zirkus ist von Kind bis zur Großmutter, vom Intellektuellen bis zum Fabriksarbeiter. Also für jeden, also auch für Kinder. Und deswegen überhaupt nicht schwerer verständlich wie für Erwachsene.
Er hat als Kind davon geträumt, zum Zirkus zu gehen, weil er mit dem Zirkus, der in seinem österreichischen Heimatdorf gastierte, nicht mitreisen konnte, gründete er seinen eigenen Zirkus. Es ist die Geschichte vom Scheitern und Wiederaufstehen, von einem Familienunternehmen, vom Aufwachsen zwischen Ponys und Clowns. Und es geht um die Frage, was ist mit Leidenschaft alles möglich?
Nach wie vor liebe ich die Clowns und die Spaßmacher.
Und was ist der Preis? Mehr von Bernhard Pauls Zirkusreise, von Macht und Magie der Manege, hört ihr in Zirkusträumer Roncalli in der ARD Audiothek.